Ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein kann, viel zu selten, aber ab und zu klappt's und das ist schön so. Ich würde gerne über Gemeinde mit uns nachdenken und ich muss sagen, das ist das Thema, was mich seit Jahren eigentlich Tag und Nacht begleitet. So euch wahrscheinlich auch, aber wenn man Pastor ist, dann ist man irgendwie, man steht morgens mit dem Gedanken an Gemeinde auf und geht abends mit dem Gedanken an Gemeinde schlafen und selbst wenn man Urlaub hat oder frei, irgendwie holt das einen immer wieder ein. Und man ist halt da irgendwie gedanklich mit drin. Gott und Gemeinde ist nicht das Gleiche, aber Gott und Gemeinde hängen ja schon auch irgendwie zusammen. Und es ist nicht so einfach. Heute Morgen war ich in Düsseldorf zur Predigt, da habe ich so ein ähnliches Thema quasi auch besprochen. Haben auch nachher ein paar gesagt, man hätte da noch jetzt viel länger irgendwie reden können, aber ja, mit 20, 30 Minuten schafft man halt nur so einen Aspekt, den ich gerne mit uns beleuchten möchte. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Also wie erlebt ihr Gemeinde? Ist das für euch so etwas, was euch begeistert, was euch glücklich und froh macht, wo ihr gerne dran denkt, wo ihr so eure geistliche Heimat verortet und viele warme Empfindungen und Erfahrungen? Oder ist Gemeinde eher was, wo ihr Bauchschmerzen bekommt, wo ihr an Verletzungen denkt, wo ihr an Menschen denkt, die euch nicht so gut getan haben, wo Streit und Auseinandersetzungen herrschen, wo unter einem frommen Deckmäntelchen Macht und Gewalt ausgeübt wird. Also man hat ja so unterschiedliche Erfahrungen und kann da so einiges erleben in Gemeinde. Und ist Gemeinde ein Traum oder ein Albtraum? Das wäre so die Frage. Ich merke, dass ich schon auch einige traumatische Erfahrungen mit Gemeinde verbinde. Einige Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Ich erinnere mich, ich habe neu meine Aufgabe, bin ja mit im gewählten Leitungsteam für die 90 Gemeinden in NRW, die wir ungefähr haben. Und ich bin gerufen worden, eine Konfliktsituation, Gemeinderat, sehr große Gemeinde und dann so die andere Konfliktpartei und alle sitzen da irgendwie und jetzt kommt da mal ein Pastor von außerhalb und jetzt soll doch mal die Vereinigung, also Vereinigung ist der Kirchensitz quasi, der versucht, die Vereinigung der 90 Ortsgemeinden zu organisieren. Jetzt ist die Vereinigung da. Und ich hatte mich schon vorbereitet irgendwie, war natürlich nervös, erste größere problematische Aufgabe für mich. Und dann das Gespräch entzündet sich und die Emotionen schlagen hoch, die Leute machen sich da irgendwie an. Und dann ruft auf einmal irgendeiner, ja, was sagt denn die Vereinigung? Und damit war ich gemeint, ich bin nicht die Vereinigung, aber ich bin ein gewählter Vertreter im Moment. Und dann sollte ich was sagen. Alle Augen in der hitzigen Diskussion auf mich. Und dann habe ich versucht, irgendwie mäßigend und weise irgendwie in die Situation zu sprechen. Ich kam nicht weit, nach ein paar Sätzen schreit ein anderer, du hast doch keine Ahnung, wovon du redest. Und das war nicht so schön, also eine sehr ernüchternde Erfahrung, sage ich mal so. Ist nur ein Beispiel, man kann einiges erzählen, natürlich verletzt das. Natürlich verletzt das, wenn man sich irgendwie einbringen möchte. Und es ist besonders existenziell, weil Gemeinde ja was mit Glauben zu tun hat und weil Glaube ja so was ganz Wichtiges ist, so was ganz Intimes, so was ganz Persönliches. Und wenn man das so ein bisschen offenlegt, also man darüber redet oder sich irgendwie offenbart in Gemeinschaft, dann tut das besonders weh, wenn jemand anders das nicht so akzeptieren kann oder ablehnt oder da was gegen hat oder mich kritisch sieht. Dann ist es nicht nur so, dass man halt einen anderen Geschmack hat, der eine mag BVB und der andere Schalke oder so. Das kann man sich auch drüber streiten, davon ab. Also das wird ja heute religiös schon gehandhabt fast. Ja. Aber bei Glaube und Gott und Religiosität ist das natürlich noch ein bisschen tiefer, intimer. Es trifft einen nochmal irgendwo auf einer anderen Ebene im Herzen, wenn da was kommt. So. Und da kann man schon ganz schön auch Verletzungen davontragen. Traum von Gemeinde. Ich würde gerne mal einen Text lesen aus der Bibel zum Thema Gemeinde. Das ist für mich einer der schönsten Texte. Vorher gab es so das Volk Gottes, so die Quasi-Gemeinde. In der Apostelgeschichte entsteht dann so die christliche Gemeinde, wie wir sie jetzt stärker noch kennen und identifizieren. Nicht so als Volksgemeinschaft, sondern als Glaubensgemeinschaft von Menschen aus allen Teilen der Welt letztlich. Das fing natürlich in Jerusalem an. Und da geht es um die Urgemeinde in Jerusalem. So die erste größere Gruppe, 3000 plus minus Leute, die jetzt anfangen, ihren Glauben öffentlich zu leben, aber nicht nur ihren Glauben privat, sondern auch gemeinschaftlich zu leben. Und das ist interessant, was da jetzt steht. Da steht, eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Das ist jetzt, glaube ich, Neues Leben und Hoffnung für alle Übersetzung. In einer etwas älteren, in der Elberfelder, die ich habe, da steht, sie waren ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele. So viele Leute, 3000 Mann und noch mehr. Und die wurden immer mehr, weil das so attraktiv war. Die Leute, die haben das erlebt. Es war nicht nur, man hat eine religiöse Liturgie irgendwie abgesessen, einmal die Woche, wo man hingeht, den Segen empfängt, wieder nach Hause geht, sondern diese Menschen, die haben täglich irgendwie abgehangen. Die waren nicht nur so eine religiöse Zweckgemeinschaft, sondern die waren irgendwie eine geistliche Familie. Auf eine Art und Weise, die so ansteckend und so attraktiv war für die, die da draußen waren. Sie gesagt haben, davon muss ich mehr bekommen, da will ich dazugehören. Da passiert was, da verändert sich mein Leben. Da ist Gott gegenwärtig. Ja, die Apostel lehren, steht jetzt in der Übersetzung nicht, aber in anderen, Apostel lehren, vollbringen Zeichen und Wunder. Und die Leute, die machen nicht nur fromme Worte, sondern die teilen alles, was sie haben. Das ist existenziell, die verkaufen ihre Häuser und nehmen das Geld und geben denen, die nicht so viel haben. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Und ich merke, wenn ich das lese, dann macht das so zweierlei mit mir. Auf der einen Seite entsteht da so eine Sehnsucht. Aber das wäre doch toll, oder? Also, wenn wir das so hinbekommen würden, es wäre doch toll, wenn ich nicht nur 3-4 Leute meiner Kernfamilie hätte, sondern irgendwie so 1000. Und die sind alle so genauso nett und sind so gut zu mir. Und man kann überall irgendwie hingehen und man versteht sich und die Leute sind nett zueinander. Auf der anderen Seite merke ich auch, dass dieses Ideal, was unheimlich attraktiv ist, manchmal auch Frustration auslösen kann. Wenn man denkt, hey, das ist ja schön, was da steht, ne? Aber ich weiß ja, wie der Laden läuft. Ich bin jetzt schon so ein paar Jahre dabei und das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Hat sich irgendjemand ausgedacht. Und diese Spannung, ja, zwischen Ideal und super attraktiv und schön und, boah, das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Da ist doch irgendwie was faul an der Nummer. Das ist eine Spannung, die wir irgendwie aushalten müssen. Und letztlich ist das auch etwas, was in unserem Leben passiert in Gemeinde. Ich habe euch von den traumatischen Erfahrungen, oder von einer traumatischen, ich könnte ganz viele erzählen, eine traumatische Erfahrung erzählt. Ich habe aber auch unheimlich Schönes mit meiner Gemeinde erlebt. Ich habe erlebt, dass ich in meiner Gemeinde gefördert worden bin, dass liebe Menschen da waren, die sich um mich gekümmert haben, die mich für mich gebetet haben in Situationen, wo ich nicht mehr klarkam. Freunde, gute geistliche Freunde, die mich angerufen haben oder mit mir geredet haben, mich ausgehalten haben, als ich so am Boden war und nicht mehr konnte, die zu mir gestanden haben, die für mich waren, die mit mir geteilt haben, die mir Mut gemacht haben, die mich gefördert haben. Auch ältere Glaubensvorbilder, sage ich mal, die mich als jungen Mann irgendwie gesehen haben, mir Verantwortung gegeben haben, mir was zugetraut haben. Und ich verdanke denen unheimlich viel in meinem Leben. Also beides. Wie kann man mit diesem Gemisch an Erfahrung und Empfindung umgehen? Nicht so einfach. Vielleicht lohnt es sich, dass wir, und an der nächsten Folie sieht man das, dass wir so einen Realitätscheck mal machen. Ja? Wie ist das denn, wenn wir uns als Gemeinde mal, und ich habe ja gehört, Gemeindewochenende, ihr habt euch auch mal so einen Spiegel vorgehalten und auf Zettel was geschrieben, wie ihr euch erlebt. Man muss ja ehrlich bleiben. Ne? Also auf der einen Seite gibt es ja auch viele positive Dinge, sonst wären wir auch nicht hier. Es scheint doch auch was da zu sein, was uns begeistert, was uns Mut macht. Auf der anderen Seite muss man ja auch eingestehen, wenn das nicht alles so perfekt ist, wie ist das mit uns? Leiden wir an Selbstüberschätzung oder haben wir Minderwertigkeitskomplexe? Und ich glaube, das sind wieder diese beiden Extreme. Man kann manchmal schnell vom einen ins andere verfallen. Oft ist die Mitte was viel Gesünderes. Ich halte nichts davon, wenn wir uns selber klein und schlecht reden. Wir sind die Gemeinde Gottes. Jetzt theologisch gesprochen, da wird im Neuen Testament immer von der Braut Jesu Christi gesprochen. Und die Braut Jesu Christi, die will der heiraten, deshalb kommt er wieder. Und dann gibt es ein großes Fest. Und wenn sich jemand über meine Frau oder über meine Braut lustig macht, das finde ich gar nicht lustig. Das ist meine Frau. Das ist meine Braut. Und wenn wir uns über Jesu Braut lustig machen, wenn wir uns mit Jesu Braut halt es verscherzen, ich glaube, das findet Jesus auch nicht so cool. Ich denke, und das ist das Verrückte, dass Gott uns das zumutet, dass wir in unserer menschlichen Zerbrochenheit Reich Gottes in der Gemeinde bauen. Das ist für mich ein Mysterium. Also Gott, der riskiert ja was. Also die Gemeinde ist ja quasi auch ein Stück weit sein Leib, das andere theologische Wort in der Bibel, sein Körper in dieser Welt. Das heißt, die Gemeinde soll die Ohren von Jesus sein, die Hände, der Mund. Wir sollen Jesus repräsentieren, ein Stück weit, so wie wir können, mit unseren Gaben und Fähigkeiten. Und Gott, der kann das doch selber viel besser. Also ich meine, der könnte sich, wie auch immer, Engel schicken, was auch immer, der hat andere Mittel und Möglichkeiten, als uns kaputte Menschen zu nehmen, um ihn zu repräsentieren in dieser Welt. Wir sind so viel zu schlecht dafür. Wir kriegen das doch gar nicht hin. Wir sind so zerrissen innerlich. Wir haben so viele eigene Probleme. Wie sollen wir denn Leib Christi sein? Wie sollen wir denn Jesus sichtbar und spürbar auf der Erde sein? Das klappt doch gar nicht. Kann doch gar nicht gehen. Sündige Menschen sollen den heiligen Gott repräsentieren. Und doch ist das, was ich in der Bibel lese, was Gott uns aufgetragen hat, als gläubige Menschen. Wir sind seine Braut. Er liebt uns, auch wenn wir nicht so ganz schön sind. Und er will uns gebrauchen, auch wenn wir so unperfekt sind. Wow. Wir stehen vor diesem Mysterium, dass Gott die Gemeinde sich ausgedacht hat als sein Mittel und sein Plan, um dieser Welt, dieser kaputten Welt, das Evangelium, die gute Nachricht zu bringen. Und wir stehen in dieser Spannung, dass bei allem Schönen so viel Kaputtes da ist. Und wir sind manchmal mittendrin und manchmal spüren wir das eine mehr als das andere. Ich merke, ich habe da ganz schön mit zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe, ich zeige euch nächstes Bild nochmal. Ich möchte euch eine kurze Erfahrung erzählen aus meinem Leben, die so ein bisschen diese Spannung zwischen diesen Polen so deutlich macht. Wir haben vor 10 Jahren, vor 12 Jahren einen Traum gehabt, mein bester Freund und ich. Wir haben Theologie studiert, wollten Pastoren werden und wir wussten, wenn wir fertig sind, dann müssen wir auch in der Kirche arbeiten. Und da haben wir auch so gewisse gemischte Gefühle gehabt, so, weil Kirche ist ja immer so, nicht so einfach Gemeinden. Das ist zwar schön und gut, aber wir möchten gerne mal so Apostelgeschichte 2 erleben. So ganz neu anfangen, ohne die alten Lasten, ohne die ganzen Probleme, mit den Leuten, die wirklich glauben. Und wir haben da hohe Maßstäbe gehabt an die, die mitmachen sollten und wollten. Wir wollen das irgendwie neu aufbauen. Haben von Gemeindegründung geträumt. Und haben angefangen vor 10 Jahren in der größten Stadt Deutschlands ohne eine Adventgemeinde, also Freikirche der Siebentagsadventisten, ohne eine Adventgemeinde, eine Gemeinde aufzubauen. 20 junge Leute, Studenten vor allen Dingen, wir haben losgelegt. Wir waren so begeistert und so euphorisch und wir dachten, wir werden alle die besten Freunde, wir werden nächtelang durchbeten und Jesus leibhaftig vor uns sehen und wir werden Wunder erleben und wir werden alle die besten Freunde, dass wir gemeinsam in Urlaub fahren und was auch immer wir da für Ideen hatten. Die Gemeinde ist jetzt 10 Jahre alt, es existiert, sie wächst und trotzdem ist es weit weg von perfekt. Weit, weit, weit weg. Und das haben wir schon sehr schnell am Anfang rausbekommen, dass wir nicht alle miteinander in Urlaub fahren wollen, dass wir nicht alle die besten Freunde sind, dass wir zwar ein Ziel irgendwo haben, ein gemeinsames, aber dass wir so unterschiedlich sind, dass es schon bei einer Gruppe mit 20 Leuten ziemlich schwierig ist und wenn es mehr werden, dann wird es immer schwieriger. Und dann kommen Leute dazu. Und dann kommen nicht die Leute dazu, die man haben möchte. Sondern so ganz komische Leute, die so ganz anders sind. Und ich weiß, wir hatten jetzt zu der Erfahrung, da kam ein junger Mann, wir haben eingeladen, Veranstaltung gemacht, kam dieser junge Mann, Käppi tief ins Gesicht gezogen, sein Gameboy vor den Augen, letzte Reihe und hat sein Ding da gespielt und hat nichts mitbekommen von unseren frommen Sachen. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, wir haben so schöne Lieder gesungen und gepredigt und der hat das gar nicht mitbekommen, der saß da und hat gespielt. Nach der Gottesdienstdingens haben wir gegessen immer zusammen. Und da war er voll dabei. Aber bei allen anderen Sachen, bei den frommen Sachen, die uns so wichtig waren, nicht. Das war ein bisschen schwierig. Und man könnte sich ja fast ärgern, wenn man nicht die Geschichte kennen würde. Der junge Mann war, als wir ihn kennengelernt haben, total verwahrlost und isoliert. Seine Mutter war im Gefängnis, seine Brüder waren im Gefängnis, kriminell ohne Ende. Sein Vater hatte nicht so wirklich Bock auf ihn und der Sozialarbeiter, der vom Staat für ihn angestellt war, hatte 2 Stunden die Woche Zeit. Keine Tapeten an den Wänden, der hat von Energy Drinks gelebt, der hat keinen Tag-Nacht-Rhythmus gehabt, der konnte kaum sprechen, der hat mehr gegrunzt als gesprochen. Katastrophe, kann man sich gar nicht vorstellen. Da ist sein Leben, was so kaputt ist, so richtig kaputt. Und der kommt, weil das die einzige warme Mahlzeit ist, weil da Menschen nett zu ihm sind, damit er nicht alleine bei sich in der kalten Bude hocken muss. Er kommt, weil das, was er mitkriegt, ist schon mehr als alles andere, was er sonst mal erlebt. Und er kommt. Und wir hatten Mädels, die ein bisschen liebevollerer sind als ich bei uns in der Gemeinde, sich gekümmert, Zeit verbracht, tapeziert, was auch immer, Sachen geklärt. Ein Mann hat noch einen zweiten Sozialarbeiter besorgt, weil er im sozialen Dienst arbeitet. Wie auch immer, auf jeden Fall haben wir versucht, unser Bestes zu geben. Wir haben Geburtstag mit ihm gefeiert. Da waren Leute da, 15 Leute bei ihm in der Wohnung, Geschenke mitgebracht. Der war total überfordert, hat geheult. Das hat er noch nie erlebt, dass da Leute da waren, die sich kümmern, die lieb sind, die Kuchen mitbringen, die ihn gern haben. Der war im Nebenzimmer, der hat geweint, der war völlig überfordert mit der Situation. Aber er hat gespürt, dass da was ist. Und dann war es so, es war, oder vielleicht in der Zwischenzeit, genau, in dieser Zeit, wo wir uns so kennengelernt haben, hatte ich auch viel Kontakt mit ihm. Und wenn er mich sprechen wollte, hat er mal kurz angerufen, aufgelegt, weil er hatte nie Geld auf dem Handykarte, dass ich zurückrufen musste, damit ich zahle. Ja. Egal, auf jeden Fall, er klingelt durch und normalerweise mal aufgelegt und ich merke, er klingelt durch. Also ich merke, er will mit mir sprechen. Und ich denke, oh, da muss was passiert sein. Ich heb ab und Christian, es ist ganz Schlimmes passiert. Ich habe mich jetzt aufs Schlimmste eingestellt. Mein Meerschweinchen ist gestorben. Ja. Wenn ich die Geschichte schon mal erzählt habe, mein Meerschweinchen ist gestorben. Und der kriegt neben dem Wohngeld und dem Kleidergeld ab und zu 30 Euro die Woche, damit er lebt, muss davon leben. Und er ist in dieser Woche mit den 30 Euro zum Tierarzt gegangen, weil das Viech krank war, hat die Woche nichts gegessen, was auch immer, wovon der gelebt hat, damit sein kleiner Freund überlebt. Er hat nicht überlebt und für ihn ist eine Welt zusammengebrochen. Unser junger Mann, von dem ich spreche, der war Anfang 20, aber emotional ein Teenie. Und er kam damit nicht klar, dass sein bester Freund gestorben ist. Und dann habe ich im Theologiestudium nicht gelernt, was man macht, wenn ein Meerschweinchen stirbt. So. Und ich war auch zwischen Lachen und Weinen irgendwie, aber ich kannte die Geschichte. Und dann hat er gesagt, ja, wollen wir es beerdigen? Ja. Dann habe ich eine Meerschweinchenbeerdigung im Stadtpark gemacht mit ihm. War für ihn ganz wichtig, weil er Abschied nehmen konnte. War eine wichtige Erfahrung. Ich habe mich ein bisschen komisch gefühlt, aber ich habe es durchgezogen. Und das war so der Sommer, wo das mit der Gemeindegründung voll schlecht lief. Wir waren im Sommer in der Sommerpause irgendwie 10, 12 Leute. Also wir waren sonst viel, viel mehr. Es war nichts mehr. Ich dachte, das bricht alles zusammen. Es geht alles kaputt. Mein Leben ist eine einzige Katastrophe. Ich bin ein Versager. Und ich beerdige Meerschweinchen. Und mein Freund, der ist gerade beruflichen Aufstieg, hat 3, 4 Altenheime und 2 Pflegedienste übernommen, 500 Mitarbeiter, bewegt Millionen, verdient richtig Kohle. In dem Sommer. Und ich stehe irgendwo im Stadtpark mit Verrückten und beerdige Meerschweinchen. Ich habe so Selbstwertprobleme gehabt, ich habe mich selbst bemitleidet. Ich fand mein Leben mies und arm und blöd und ich dachte, warum bin ich Pastor geworden? Das ist das Dümmste, was ich machen konnte. Bei jedem anderen Job hätte ich mehr Prestige, mehr Geld, mehr was auch immer. War Gott, das ist jetzt echt jetzt? Was tust du mir da an? Das macht doch keinen Sinn. Gemeinde macht keinen Sinn. Das ist verrückt. Das sind Spinner und ich bin mittendrin. Ich bin der größte Spinner von allen. Das haut doch nicht hin. Und ich war so am Zweifeln, am Hadern, am Kämpfen mit Gott. Ein schwacher Moment, muss ich gestehen. Die Geschichte geht weiter. Wir haben Taufe gefeiert an einem See. Tatsächlich, es gibt doch noch Leute in dieser Welt, in dieser heutigen Gesellschaft, die Interesse an Gott haben und offen sind. Und da war einer und der hat es in der Taufe gefeiert und sich entschieden. Und dieser junge Mann, der kriegt das mit. Er sieht, wie Taufe passiert. Und er hat nicht genau alles verstanden, aber er hat verstanden, dass es mit Zugehörigkeit zu tun hat. Und er wollte auch ganz dazugehören, zu uns als Gemeinde. Und Christian, tauf mich auch, hier, jetzt sofort. Ich sage, Sven, gerne, aber das hat auch was mit Gott und Bibel zu tun. Und du musst schon wissen, wozu du da Ja sagst, bevor wir das machen. Da müssen wir Bibel studieren mal, und mal gucken, was da drin steht. Ja, das will ich. Ich sage, okay, dann machen wir das. Haben wir Bibelstunden gemacht. Und es ist schwer, Bibelstunden zu machen mit jemandem, der kaum lesen kann. Du hast gelesen. Und was steht da? Keine Ahnung. Muss nochmal lesen. Und ich war oft so verzweifelt. Jede Woche immer das Gleiche. Ich habe es wie im Kinderreligionsunterricht, wir haben die 10 Gebote auswendig gelernt. Es war so wirklich so Grundbasics, dass man überhaupt so ein bisschen irgendwas was rüberkriegt. Und ich stand so oft davor und gesagt, dass Gott, kann man irgendwie zu dumm sein, das Evangelium zu verstehen? Was ist da los? Vermessen. Also ich bin ehrlich, ich sage nicht, dass ich toll bin. Ich bin einfach da so gewesen, gedanklich. Und ich bin oft verzweifelt nach Hause gefahren, habe gedacht, hat er überhaupt was verstanden? Wo verbringe ich meine Zeit wieder hier? Und dann kommt er eine Zeit später zu mir und sagt, Christian, ich habe einen Traum gehabt von Gott. Ich so, wie ein Traum von Gott? Verstehe ich nicht. Ja, das war so ganz anders. Also ich habe jetzt auch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja, was hast du denn geträumt? ja, weißt du, wir waren da an dem See und da war eine Taufe. Das war meine Taufe. Ich habe so weiße Kleider an und du taufst mich und ihr seid alle dabei und so. Ich so, krass. Ja, und Christian, wird das wahr? Ist das wahr? Ich sage, ja, das ist deine Entscheidung. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen. So. Ich habe es nicht so ganz ernst genommen. Aber gut. Ein paar Wochen später kommt er wieder zu mir. So, Christian, ich hab Jesus im Traum gesehen. Ich so, wie, du hast Jesus, wie Jesus im Traum? Wo weißt du, wie der aussieht? Ja, und ich hatte ihm eine Woche vorher so eine DVD, Jesus-DVD gegeben, so mit Campus für Christus, so mit Übergabegebet, so, wo dieses Jesus-Film halt so ist. Und er hat das gemacht, er hat sein Leben Jesus übergeben im Gebet quasi, hat er mir erzählt dann danach. Und der sah so ähnlich aus wie in dem Film, den du mir gegeben hast. Aber ich wusste auf jeden Fall, das war Jesus. Aha. Und wir haben geredet. Wie, du hast mit Jesus geredet? Was hast du denn gesagt? Ja, ich habe ihn gefragt, ob er meine Sünden vergeben hat. Dass dieser junge Mann auf diese Frage kommt, das hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten. Und ich war völlig perplex. Ja, wie? Er hat eine Frage frei und er stellt diese Frage. Und ich sage, was hat Jesus gesagt? Ja, der hat gesagt, er hat meine Sünden vergeben. Wow, da habe ich auch Gänsehaut bekommen. Und dann sagt, dann habe ich ihn noch gefragt, ob das mit der Taufe, der andere Traum, ob das von ihm war, ob das wahr wird. Und was hat er gesagt? Ja, das wird wahr. Jetzt hat er gesagt, ja, dann weiß ich, jetzt werde ich nicht sterben, bis ich getauft bin. Und ich habe so gemerkt, wer bin ich, dass ich jemandem die Taufe vorenthalte? Wer bin ich, dass ich mir anmaße, über den Glauben eines anderen zu reden oder so zu denken? Wer bin ich? Und selbst wenn ich vielleicht nicht durchgedrungen bin mit all den schlauen Dingen, die ein Theologe so von sich geben kann, hat sich Gott das zur Chefsache gemacht. Und Gott hat ihm genau gesagt und klar gemacht, was dran ist. Ein halbes Jahr später haben wir ihn getauft. Und ja, mein Freund verdient viel mehr Geld als ich. Der leitet immer noch seine Altenheime. Alles wunderbar. Aber Gott hat mir eine Arbeit und uns als Gemeinde eine Arbeit aufgetragen, die für die Ewigkeit ist. Da geht es nicht um Schätze auf dieser Welt, sondern Schätze im Himmel. Und das ist das, was wirklich befriedigt. Das ist das, was wirklich glücklich macht. Und das ist das, was wirklich motiviert. Nach der Taufe, 3 Wochen später, ruft mich der Sozialarbeiter an. Der hat mehrere dann in der Zeit schon gehabt und waren auch bei der Taufe jemand dabei. Und ich dachte, oh, jetzt kriegen wir Stress mit der Stadt, ne? Sekte nimmt irgendeinen jungen Mann und tauft und so. Und ich hatte schon ein bisschen Bammel, was da jetzt kommt. Ja, ich habe hier Ihre Nummer rausbekommen und so, Herr Badorek, Sie als Pastor der Eventgemeinde. Und, jetzt, und dann sagt er Folgendes ungefähr. Wir merken, also mit den Sozialarbeitern, wo Sie geredet haben, wir merken, dass das, was Sie und Ihre Gemeinde da leisten, im Leben dieses jungen Mannes, dass wir das gar nicht können. Wir sind Ihnen dankbar dafür und wir sehen, dass dieser junge Mann Fortschritte macht, die wir gar nicht für möglich gehalten hätten. Wir möchten, dass Sie als Pastor der Adventgemeinde bei diesem jährlichen pädagogischen Auswertungsgespräch dabei sind, damit wir miteinander reden können über die Zukunft dieses jungen Mannes. Und das hat mich wirklich umgehauen, dass da diese Sozialarbeiter, die keine Christen waren, dass sie irgendwie doch sehen und eingestehen müssen, dass das mit Gott und dem Glauben und der Gemeinde, dass das Leben verändert. Dass es nicht nur frommes Blabla ist, sondern dass diese Gemeinschaft, dieses Miteinander, einen jungen Mann, der keine Perspektive hat und aus einem völlig verwahrlosten Elternhaus kommt, dass er sich Schritt für Schritt verändert. Dieser junge Mann hat seinen Hauptschulabschluss leider immer noch nicht geschafft und ist nicht der perfekte Mensch. Und er ist immer noch sehr grummelig und oft kommt er auch immer noch zum Essen. Aber er ist Teil unserer Gemeinde. Er ist immer da. Er liebt die Gemeinde. Er bringt sich ein, so wie er kann. Er hat seine kleinen Aufgaben, die er liebevoll und gut erfüllt. Und er ist mein Bruder in Christus. Und ich merke, das hat mir so deutlich gemacht, diese Spannung, die kriegen wir nicht aufgelöst. Paulus schreibt auch, das Schwache in der Welt hat Gott auserwählt, damit das Schlaue, das Reiche, das Schöne zuschanden werde. Wir in der Gemeinde, wir sind zerbrochene, kaputte Persönlichkeiten. Wir haben es nicht drauf, wir haben nicht die Weisheit, wir sind nicht super toll, sondern wir sind so, wie wir sind. Und die gute Nachricht ist die, Gott liebt uns trotzdem. Und die nächste gute Nachricht ist die, weil Gott uns liebt, dürfen wir uns auch einander lieben. Wir dürfen uns einander zuwenden, auch wenn wir uns enttäuschen, auch wenn es immer mal wieder Streit gibt. Wir dürfen Versöhnung finden, wir dürfen es wieder neu wagen, weil wir Brüder und Schwestern in Christus sind. Und das konstituiert Gemeinde. Gemeinde ist eine Sache von Gott her, zu Gott hin. Gemeinde, das suchen wir uns nicht aus, sondern das schenkt Gott uns. Wir sind Teil des Leibes Christi. Ein Leib, eine Taufe, ein Geist und so weiter. Kennen wir den Text aus dem Neuen Testament. Und mit der Taufe sind wir Teil des Leibes Christi. Da können wir uns nicht rausstehlen und sagen, die anderen sind mir zu blöd. Wenn die Hand sagt zum Fuß, ich brauche dich nicht, das schreibt der Paulus, das bringt doch nichts. Wenn das Auge sagt zum Ohr, ich brauche dich nicht, nein, wir brauchen einander. Und es gibt viele, die sagen, nee, Gott ist gut, Jesus ist cool, aber auf Gemeinde habe ich keinen Bock. Das ist zu armselig. Ja, aber die Hand kann nicht ohne den Körper existieren. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt schon ein paar Jahre Pastor und schon viele Jahre in der Gemeinde. Ich kenne fast keinen, der ohne eine geistliche Gemeinschaft langfristig seinen Glauben lebendig erhält. Bei den meisten stirbt das. Und ich habe schon zu viele gesehen, Leute, die ganz euphorisch und enthusiastisch waren und so fromm, die ganz schnell jetzt ganz woanders sind. Wir brauchen einander in diesem zerbrechlichen Gebilde, was so schwierig ist. Ich wünsche uns, dass uns das gelingt, dass wir nicht den Glauben daran verlieren, dass Gott mit dieser kleinen, kaputten Gemeinde noch einiges vorhat. Auch mit uns hier in Leverkusen. Und vielleicht noch eine Folie. Noch eine? Ein Mysterium oder ein, nicht Mysterium, ein Mythos, mit dem ich aufräumen möchte, ist vielleicht für einige von euch auch kein neuer Gedanke, ist der, den ich schmerzhaft gelernt habe. Als wir Gemeindegründung angefangen haben mit den 20 Leuten, die jetzt alle Familien haben und ein bisschen reifer und älter sind, wir dachten am Anfang, wir machen alles anders als alle anderen. Wir sind die bessere Kirche. Die anderen, die können das nicht so gut wie wir. Und wir werden wirklich gute Freunde und wir haben uns wirklich lieb. Und da ist das nicht so unpersönlich und komisch und so, sondern wir machen das cool. Wir haben festgestellt, dass das gar nicht geht. Dass wir als Menschen generell und vielleicht auch als Christen manchmal zu hohe Erwartungen an das haben, was Gemeinde, was zwischenmenschliche Beziehungen leisten können. Ich will euch erklären, was ich damit meine. Ich glaube, ihr stimmt mir zu, dass es unterschiedliche Arten von Beziehungen gibt. Mit eurem Hals-Nasen-Ohren-Arzt habt ihr eine gewisse Beziehung, ein gewisses Vertrauen, aber mit dem wollt ihr nicht wahrscheinlich eure Eheprobleme klären, sondern das Problem, was ihr dann habt, wenn ihr es habt. Ja? Mit der Kassiererin bei Aldi, da hat man eine funktionale Kommunikation. Man fragt, ob die Milch noch da steht, wo sie vorher stand. Und man fragt, ob Kassenzettel, was auch immer. Aber da geht es nicht darum, dass ich denen erzähle vielleicht, dass gerade meine kleine Tochter einen Selbstmordversuch hinter sich hat. Das sind nicht die Themen, die da dran sind. Trotzdem ist die Kassiererin cool und der Arzt ist cool. Die sozialen Beziehungen sind in dem entsprechenden sozialen Raum angemessen. Ja? Was ich damit sagen will, ist, wir haben alle unterschiedliche Arten von Beziehungen und die Intensität ist unterschiedlich. Intime Beziehungen, also der Kreis in der Mitte, wirklich intime Beziehungen, wo ich mich seelisch nackig machen kann und mich nicht schämen muss, wo Leute wirklich wissen, was mit mir abgeht und wo meine Schwächen und meine Abhängigkeit, meine Probleme und Sorgen und Nöte sind, das sind nicht viele, denen ich das anvertrauen möchte. Und wenn es Menschen gibt, die solche Dinge zu schnell zu vielen anvertrauen, das ist nicht gesund, ganz ehrlich nicht. Das heißt, wir haben alle nur eine begrenzte Kapazität von wirklich intensiven, intimen Freunden. Dann haben wir einen etwas größeren Kreis, der zweite Ring, das sind private Freunde. Das sind befreundetes Ehepaar, haben wir ein paar, meine Frau und ich, und die kommen zu uns und sitzen bei uns am Tisch und wir reden. Und das ist richtig gute, tiefe Gespräche. Man erzählt sich über Werte und über was auch immer. Trotzdem erzähle ich denen jetzt nicht meine Eheprobleme. Das ist da auch nicht der Rahmen. Aber es ist ein guter Abend und wir erwarten auch nicht mehr voneinander, als dass wir es einander geben können. Und das ist gut. Und ich habe ein paar Kumpels, ein paar Buddies, mit denen spiele ich Fußball, alle zwei Wochen. Und wir verstehen uns, wir kennen uns seit Jahren. Man fragt mal, wie geht es deiner Frau und so. Aber ich habe da jetzt nicht das große Bedürfnis, denen alle meine Sorgen zu erzählen. Wollen die gar nicht hören. Und ich will auch denen gar nicht hören. Weil ich will Fußball spielen. Und dann gibt es, wie gesagt, diesen öffentlichen Bereich, wo man einfach nur so funktionale Kommunikation hat. Wenn ich durch die Stadt gehe einkaufen, dann will ich nicht, dass mich jeder anquatscht und fragt, wie geht es deiner Seele. Das ist ja gar nicht dran. Habe ich gar nicht die Zeit für. Und Gemeinde funktioniert eben auch auf allen Ebenen. Es gibt im Gemeinde den öffentlichen Rahmen. Gut, ihr seid jetzt eine kleinere Gemeinde, aber heute Morgen war ich in einer Gemeinde mit 200 Leuten auf der Liste. Da kennt man sich kaum noch. Also natürlich kennt man sich irgendwie vom Sehen, aber ich habe heute wieder eine Geschichte von der jungen Frau gehört, habe ich noch nie gehört. Voll die krasse Story. Okay, als Pastor auch nochmal eine andere Rolle, aber trotzdem hat man eben tatsächlich in der Gemeinde den öffentlichen Raum. Da grüßt man sich, da ist man höflich, da singt man Lieder, das funktioniert so und das ist gut. Mehr erwartet man gar nicht. In der Gemeinde gibt es aber hoffentlich auch Leute, wo ich auch ein bisschen näher rankomme, wo man regelmäßig mal redet, wo man ein bisschen Smalltalk machen kann, wo man sich so ein bisschen kennt. Gut. Und vielleicht gibt es in der Gemeinde auch ein paar Menschen, mit denen ich privat werden kann. Und vielleicht sogar ein oder zwei Menschen, wo man wirklich intime geistliche Gespräche haben kann oder persönliche Gespräche. Das kann man aber nicht mit jedem. Und so kann das Leben nicht funktionieren. Eine Folie noch. Denn unsere Beziehungsfähigkeit ist abnehmend. Wir können nur eine gewisse Anzahl, ist so, der Faktor ist dann nur so. Ja? Also wir können nur eine bestimmte Anzahl intimer Freunde haben, weil solche Beziehungen kosten Zeit. Meine Frau ist für mich mein bester Freund und Ansprechpartner. Aber ich merke auch, wenn ich meiner Frau nicht genug Zeit verbringe, eine Gefahr, die durchaus gegeben ist, dann kann sich auch diese Beziehung ein Stück weit auseinanderentwickeln. Und es braucht immer wieder Zeit und Nähe und Liebe, damit Intimität, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, geistlich, damit die da ist. Ich habe noch 2, 3 andere sehr intime Freunde. Ein Freund von früher aus der Jugend und meine Eltern sind natürlich für mich noch wichtige Menschen. Aber viel mehr kann ich doch gar nicht. Wie soll ich das denn machen, jede Woche anrufen? Man kann nur eine gewisse Anzahl intimer Freunde haben. Genauso mit dem privaten Bereich, sozial und öffentlich, dann natürlich viel, viel mehr. Und natürlich kenne ich Hunderte, Tausende von Menschen, allein weil ich Teil einer Kirche bin, zu der viele Menschen gehören. Aber nicht jeder ist mein bester Freund. Ich will auch nicht mit jedem in Urlaub fahren. Und trotzdem sind das gute Leute. Und letzte Woche saß ich wieder mit einem jungen Mädchen aus einer Gemeinde zusammen. Wir haben in einem Café. Und sie erzählt mir so ihre Frustration über Gemeinde. Wie doof das alles ist, was sie alles ätzend findet. Und dann haben wir ein Stück weit über Erwartungen gesprochen. Und haben das so ein Stück weit auch reflektiert. Und wir haben festgestellt, vielleicht sind auch die Erwartungen zu hoch. Vielleicht kann das Gemeinde gar nicht leisten. Es kann dich nicht jeder super kennen. Es kann nicht jeder sich um dich drehen. Weil das schafft Gemeinde gar nicht. Keiner kann 20 Leute intensiv begleiten. Selbst Jesus hat sich nur 12 rausgesucht. Und 3 mit denen ganz intensiv. Und die anderen hat er zwar geheilt, aber ist dann wieder weitergezogen in nächste Dörfer. Nicht Jesus war mit jedem bester Buddy, sondern er hat sich ein paar besonders rausgesucht. Wenn der Sohn Gottes das nicht besser hinkriegt, wie sollen wir das dann machen? Aber wenn ich das nicht besser hinkriege, dann muss ich auch gnädig sein mit dem anderen. Ich erlebe das oft. Ich begleite etliche Menschen im Glauben. Und natürlich sind das intensive Gespräche und intensive Zeiten, aber ich kann dann nicht der beste Freund sein. Und natürlich, besonders wenn es dann noch Frauen sind und ich habe meine Frau, da ist es ein bisschen schwierig dann, ich kann das nicht. Ich schaffe das auch nicht. Und ich habe dann wieder neue Bibelstunden und habe neue Menschen, um die ich mich kümmere. Manche Leute verzeihen mir das nicht. Die sind sauer auf mich. Die sind böse. Wie kann der mich so fallen lassen? Das tut denen so weh. Weil sie vielleicht auch die, und jetzt sind wir nicht nur bei der Rolle von Gemeinde, sondern bei der Rolle des Pastors, dass sie diese Rolle auch überschätzen. Was sie mir zumuten, kann ich ihnen gar nicht geben, weil ich einfach andere Verantwortung habe. Und das ist nicht nur die Rolle des Pastors. Und jetzt kann man auch zu euch schauen. Gemeindeverantwortung, wie auch immer. Ihr hier miteinander. Was könnt ihr leisten füreinander? Und ich bin für hohe Ideale. Ich bin für tiefe Gemeinschaft. Aber ich bin auch für Gnade miteinander, damit man den anderen nicht überfordert mit den Erwartungen, die man hat. Weil so kann Gemeinde nicht funktionieren. Und das spielt damit rein. Vielleicht machen wir noch Schluss, nächste Folie. Das spielt damit rein. Ich möchte mit diesem Bild abschließen, wie wir Gemeinde sehen. Ich möchte euch das Bild von dem Maler zeigen. Ja? Da seht ihr ihn. Der Maler hat ein Motiv. Das ist dieses Ei. Das Hühnerei. Und er schaut auf dieses Hühnerei. Aber er malt nicht dieses kleine, faule Ei, sondern er malt das, was draus wird. Das, was in dem Ei drin steckt, nämlich der Vogel. Und ich glaube, das ist Gottes Blick für unsere Gemeinde. Ja, wir sind alle klein und kümmerlich, ein bisschen mickrig, ein bisschen kaputt irgendwo. Aber wenn Gott dich und mich sieht als seine Braut, dann sieht er nicht das faule Ei, sondern Jesus, Gott sieht den Vogel. Wenn Jesus diese Gemeinde hier in Leverkusen sieht, dann sieht er nicht ein faules Ei oder das, was alles nicht stimmt hier, sondern er sieht das, was daraus werden könnte. Und er glaubt an euch. Und er glaubt, dass ihr eure Flügel ausbreitet und dass der Adler fliegt. Und ich wünsche mir so sehr für dich und für mich, dass wenn du deine Gemeinde siehst, dass du nicht das faule Ei siehst, das, was dich alles ankotzt und all die Marotten und Macken der anderen. Ja, die sind da, damit müssen wir umgehen. Wir müssen manchmal auch ehrlicher werden in der Gemeinde miteinander. Alles zugestanden. Aber ich wünsche mir so sehr, dass auch wir das sehen, was sein könnte. Das Potenzial, die Möglichkeiten, weil Gott dich so sieht. Und wenn wir das begreifen, wenn wir Gemeinde richtig verstehen, dann können wir diese Spannung aushalten zwischen Wunsch und Wirklichkeit, zwischen Ideal und Realität, zwischen meinen Bedürfnissen und den Bedürfnissen der anderen, zwischen den Verletzungen, aber auch zwischen den vielen Segnungen, die ich durch Gemeinde bekomme, dann kann ich hoffentlich irgendwie diese Spannung aushalten. Und ich wünsche euch das von Herzen. Ich wünsche mir das von Herzen, dass wir an der Gemeinde nicht verzweifeln. Das ist eine Sache, wo man voll dran verzweifeln kann. Und ganz ehrlich, Ich verzweifle da so oft dran. Ich denke, das kann nicht klappen. Ich höre auf, ich schmeiße alles hin, das ist doch Mist. Mit so vielen Verrückten will ich gar nicht und kann ich gar nicht zusammenleben. Und dann stelle ich fest, ich bin einer von denen. Ich bin genauso verrückt. Letzte Folie, klick noch einmal durch. Noch ein, weiter. Noch ein. Perfekt. Und das ist so die Verheißung, die ich ans Ende stellen möchte. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Das sind diejenigen, die aus der großen Prüfung kommen. Die haben ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht. Deshalb stehen sie nun vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nie wieder hungern oder Durst leiden. Sie werden vor der brennenden Sonne und jeder Gluthitze geschützt sein. Denn das Lamm, das in der Mitte auf dem Thron ist, wird ihr Hirte sein und für sie sorgen. Es wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird all ihre Tränen abwischen. Ich weiß nicht, wie viele Tränen du so vergossen hast schon in deinem Leben. Ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Die gute Nachricht ist, der Himmel, die neue Erde, der Ort, auf den wir warten, die neue Realität, die Gott schaffen wird, wird ein Ort sein, wo keine Tränen mehr sind. Wo die Zerrissenheiten und all die Probleme, die wir hier haben, mit uns selbst, mit der Gemeinde, mit Gott, da sind sie ein für alle Mal beseitigt. Eine neue Realität, eine ganz neue Form der Gottesbegegnung und Anbetung. Und wisst ihr, wer dabei ist? Eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Das ist Gottes Antwort auf unseren Zweifel, was Gemeinde angeht. Gemeinde kann nicht funktionieren. Dazu sind wir viel zu schräg und kaputt. Da ist der Mensch viel zu böse und viel zu viel Korruption und Gewalttätiges und Machtinteressen und was auch immer. Aber dank Gottes Gnade funktioniert es doch. Und am Ende, ich sage nicht, dass alle, die in irgendwo einer Kirche mal waren, dabei sind. Das ist auch nicht das, was Gott sagt. Aber am Ende werden unendlich viele, kaum zu zählen, Menschen doch den Weg gefunden haben durch diese kaputte Gemeinde an den Ort, wo wir alle einmal sein wollen. Und das ist Gottes Antwort, das ist Gottes Zusage, dass, obwohl Gemeinde nicht funktionieren kann, sie doch funktioniert, weil er es in seiner Hand hat. Das wünsche ich uns. Amen. Ich würde gerne auf uns beten, vielleicht stehen wir dazu nochmal auf. Jesus, wir verzweifeln manchmal so an uns selbst, an dem, was wir hier in der westlichen Welt Gemeinde oder Kirche nennen. Und wir sehen so viele Defizite und da sind auch so viele Defizite. Gott, auf der anderen Seite ist das der Ort, wo wir uns auch geborgen fühlen dürfen, wo wir dir nahe kommen dürfen, wo wir anbeten können in Gemeinschaft, die gut tut, wo wir auch Freunde finden können, die uns wirklich weiterhelfen auf unserem geistlichen Weg. Herr, und ohne Gemeinde, da wäre so vieles nicht entstanden in dieser Welt. Herr, deshalb hilf uns, dass wir diese Spannung aushalten können, dass wir nicht dran zerbrechen, sondern dass wir mit dir wirklich leben, dass wir unseren Platz in dem Ganzen finden, dass wir großen Glauben haben dürfen, weil du ein großer Gott bist und dass wir erleben, dass du Wunder tust. Dass du selbst aus kaputten Menschen Großes herausholst und Schönes draus machst und wir das sehen und erleben dürfen und staunen dürfen mit deiner Größe. Und Herr, mach das auch in unserem Leben. Setze unsere zerbrochenen Teile wieder zusammen, dass wir heil werden können in dir, dass wir Glück finden, Frieden finden und dass wir auch für andere eine geistliche Heimat schaffen können. Hab Dank dafür. Amen.